Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit mir Katrin Kühn und mit diesen Themen: Starkregen und Hochwasser, worauf es nach der aktuellen Katastrophenlage ankommt. Ringen um Fördermittel, drohen Einbußen bei der Erforschung seltener Erkrankungen und das jetzt zuerst, der Blick nach oben. Es sind oft eindrucksvolle Formationen am Himmel, tausende Vögel oder sogar noch mehr, die sich auf den Weg nach Süden machen. Der September jetzt ist eine Zeit, in der sich das besonders oft beobachten lässt. Aber warum machen viele Vogelarten das? Ein Team von Verhaltensbiologen rüttelt hier jetzt an einer bisherigen Annahme. Leitautor der Studie ist Lils Lienek vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Lienek, welche Annahme ist das, die Sie sich hier genau angeschaut haben?
Ja, bisher ist man davon ausgegangen, dass der Vogelzug von Vögeln halt unternommen wird, der ja relativ kostspielig ist, energetisch gesehen. Allerdings vor Ort, wenn sie dann in den Süden gezogen sind, dass sie dort Energie einsparen. Dass dort dann einfach die Energiekosten niedriger sind und sich das Ganze so ausbalanciert.
Und bei welcher Vogelart haben Sie das jetzt konkret untersucht, ob das wirklich so ist mit diesem besseren Energieverbrauch im Süden?
Wir haben das bei der Amsel untersucht. Das Tolle an der Amsel ist, dass sie sehr weit verbreitet ist in ganz Europa und dass wir so einen Gradienten haben von reinen Standvogelpopulationen in Spanien und Frankreich bis hin zu reinen Zugvogelpopulationen in Polen und Russland, wo im Herbst wirklich alle Vögel das Brutgebiet verlassen. Und die Amsel ist halt ein kleiner Singvogel, aber trotzdem noch groß genug, um unsere medizinischen Geräte tragen zu können.
Und das Ergebnis ist dann, die Amseln, die Sie jetzt konkret betrachtet haben, die haben in den wärmeren Gebieten dann gar keinen Energievorteil gehabt. Sie haben offenbar genauso viel verbraucht wie die Vögel, die hier geblieben sind.
Richtig. Und das ist total überraschend. Also Sie haben nicht nur netto den gleichen Verbrauch, weil das war ja die Theorie, dass Sie dort Energie sparen, während der Zug was kostet. Aber auch vor Ort wirklich im tiefsten Winter geben Sie dort die gleiche Energiemenge aus, gemessen an der Herzrate.
Und wie genau haben Sie das dann messen können? Jetzt haben Sie schon die Herzrate angesprochen. Wie kann man das feststellen?
Na, um den Energieverbrauch bei der Amsel zu messen, haben wir den freilebenden Tieren kleine medizinische Geräte, ungefähr so Pillen groß, implantiert, die die Herzrate und Körpertemperatur der Amseln alle 30 Minuten aufzeichnen können. Von September bis Mai, also während der ganzen Überwinterungsperiode. In Kombination mit einem kleinen Sender auf dem Rücken waren wir dann in der Lage auch festzustellen, wie aktiv ist das Tier, ist es vor Ort oder ist es weggezogen und wann kommt es zurück.
Und wie ging es den Tieren mit diesen Geräten und auch, dass sie die bekommen haben? Also wie konnten Sie das sicherstellen, dass es ihnen damit gut geht?
Das haben wir durch aufwendige vorhergehende Tests festgestellt in Voyeren. Aber zudem wurde durch ein umfangreiches Team an Tiermedizinern bei uns am Institut, die die eigentliche Operation auch vollzogen haben, das überwacht, dass alles gut geklappt hat. Und wir haben die Tiere natürlich auch im Freiland weiter überwacht. Also wir konnten dort sehen, leben die Tiere, geht es denen gut? Wie ist die Wundheilung? Das haben wir verifiziert, indem wir die wiederfangen konnten. Und genau, später in den Herzratensignalen und Körpertemperatur sieht man auch, ob das Tier eine Infektion durchgemacht hat oder nicht. Und es hat sich herausgestellt, dass es den Tieren ganz genauso gut ging, wie die, die kein Implantat hatten.
Und was könnten jetzt die Gründe sein, dass der Energieverbrauch im Süden dann unter dem Strich gar nicht geringer war?
Ja, es scheint dort einfach andere versteckte Kosten noch zu geben. Zum Beispiel kann das Immunsystem deutlich beanspruchter sein, weil es mit neuen Keimen in Kontakt kommt in den südlichen Regionen, die die Tiere nicht kennen. Gleichzeitig befinden sich die Tiere natürlich in einem Territorium von den dortigen Standvögeln und müssen dort natürlich dann auch wenn sie mehr verfügbar sind als hier, um die Nahrungsressourcen kümmern und mit denen konkurrieren.
Ja, und dann die große Frage, warum machen die Amseln das dann, so eine aufwendige Reise, wenn sie unter dem Strich dann vor Ort gar nicht diesen Vorteil jetzt haben?
Naja, die Zugvögel, also die bei den Amseln hier, die sind einfach besser vor plötzlichen Wetterereignissen geschützt. Im Süden besteht einfach ein geringeres Risiko vor extremen Wetterereignissen wie Schnee oder Frost, der plötzlich unerwartet kommt und dann Nahrungsquellen unzugänglich machen kann.
Und lässt sich alles denn jetzt übertragen? Also das war jetzt ja eine Studie an insgesamt mehr als 100 Amseln, aber das sind jetzt ja auch keine riesigen Populationen. Ist das vielleicht am Ende nur eine amselspezifische Lage?
Nee, das lässt sich sehr gut auch auf andere Singvögel übertragen und gerade auf kleinere. Denn der Teilzug, den wir bei der Amsel hier beobachtet haben, ist die am weitesten verbreitete Art des Zuges, die wir so beobachten können. Der Klimawandel wird das ganze Verhältnis zwischen den energetischen Summen der Zieher und Nichtzieher natürlich noch ändern. Aber die Amsel unterscheidet sich nicht von anderen Vögeln. Also alle Zugvögel haben einen Fettpolsterung und einen Muskelaufbau, den sie vor dem Zug anwerfen.
Nils Lienek war das vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie über das neue Wissen zum Vogelzug. Das Geld in den öffentlichen Haushalten, das ist immer knapp, auch im Bundeshaushalt. Die Ministerien müssen Prioritäten setzen, was ist wichtig, was kann wegfallen. Auch das Bundesforschungsministerium schichtet Mittel um, zum Beispiel bei der Erforschung seltener Erkrankungen. Entstehen soll ein Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit. Die Förderung bisheriger Forschungsverbünde soll auslaufen. Was das bedeuten würde, dazu hat Volkert Wildermuth recherchiert. Wir sind jetzt hier zusammengeschaltet zwischen Köln und Berlin. Volkert, erstmal noch kurz, was sind das seltene Erkrankungen?
Also laut Definition sind das Krankheiten, bei denen nur bis zu 5 Personen unter 100.000 betroffen sind. Da es aber von diesen Krankheiten 6.000 bis 8.000 unterschiedliche gibt, je nachdem wie die gezählt werden, heißt das, in Deutschland geht es hier um 4 Millionen Patientinnen und Patienten, in Europa um 30 Millionen. Also zusammengenommen ist das ein sehr relevantes Gesundheitsproblem.
Und wie sah da die Förderung bisher aus?
Ja, seit 2003 gab es unter der Überschrift Research for Rare, Erforschung der Seltenen, diese Förderung. Und das BMBF hat damals gesagt, die seltenen Erkrankungen, die sollen ein Schwerpunkt werden und hat die dann bis heute mit mehr als 210 Millionen Euro gefördert. Es geht hier aber nicht um die Unterstützung einzelner Projekte, sondern es geht um Strukturförderung.
Und warum? Also warum ist so eine Strukturförderung da so wichtig?
Ja, also zum Beispiel bei Studien zu Diabetes, da findet man einfach in jeder Stadt genügend Betroffene. Bei diesen seltenen Erkrankungen, da muss man die zum Teil aus ganz Europa zusammenbringen. Nur dann sind aussagekräftige Studien mit genug Teilnehmenden möglich. Und dafür braucht es vor allem sogenannte Register. Das hat mir Professor Rebecca Schüle vom Universitätsklinikum Heidelberg erklärt.
Register sind wichtig dafür, dass wir zum einen überhaupt diese Patienten sammeln, um sie sichtbar zu machen. Sichtbar gegenüber der Pharmaindustrie, um auch Forschungsinteresse zu stimulieren. Sichtbar für Zuweiser, für Hausärzte, die vielleicht völlig überfordert sind von den Menschen mit einer seltenen Erkrankung, von der sie noch nie was gehört haben.
Rebecca Schüle erforscht die erbliche spastische Spinalparalyse. Das ist eine Form von einer fortschreitenden Lähmung. Und dazu stand in den Fachbüchern früher einfach nur ein paar Zeilen. Dank dieser Register ist inzwischen der typische Verlauf bekannt. Und das heißt, man kann die Familien besser beraten. Es gibt Biomarker für das Fortschreiten der Erkrankung. Es gibt spezifische Formen der Krankengymnastik. Und eine Studie für eine Gentherapie wurde angeschoben. Das ist ein Beispiel dafür, dass Wissenschaft hier wirklich etwas für die Patientinnen und Patienten bewegen kann.
Und diese Forschung, die soll jetzt nicht mehr so fortgesetzt werden?
Das wird befürchtet. Ich habe mehrfach beim Bundesministerium für Bildung und Forschung nachgefragt. Gestern kam endlich die Antwort und die lautet, ja, die Forschung an seltenen Erkrankungen sei wichtig, aber das BMBF würde grundsätzlich keine dauerhafte Finanzierung übernehmen. Mit den 20 Jahren Laufzeit liegen die seltenen Erkrankungen da tatsächlich deutlich über dem Durchschnitt. Das wird also beendet. Sozusagen als Ersatz sollen an die Europäische Partnerschaft zu seltenen Erkrankungen 21 Millionen Euro über 7 Jahre fließen. Und vor allem würde das Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit einen Schwerpunkt seltene Erkrankungen bekommen.
Könnte die Arbeit denn da nicht so weitergehen auf diese Weise?
Ja und nein. Also dieses Deutsche Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit, das kann sicher viel beitragen. Aber gerade auch aufgrund des besseren Wissens über die seltenen Erkrankungen sind inzwischen 65% der Betroffenen im Erwachsenenalter und deren Bedürfnisse könnten da schlechter abgedeckt werden. Und was die europäische Perspektive betrifft, in einem Unterstützungsbrief schreibt das europäische Netzwerk, dass die deutschen Zentren einen unverzichtbaren Beitrag leisten würden, einfach weil sie selber vieles angeschoben hätten. Das sieht Rebecca Schüle nun als gefährdet an.
Die direkte Folge wäre ein Zerfall dieser klinischen und wissenschaftlichen Netzwerke, weil es die ohne Förderung nicht geben kann. Besondere Schwierigkeiten sehe ich in der Translation. Translation bedeutet, wie bringen wir die Erkenntnisse, die wir in der Grundlagenforschung haben, wirklich vom Labor ans Bett, also an den Betroffenen ran. Wie münzen wir das wirklich in eine bessere Versorgung, bessere Behandlung für diese Patienten um? Und für diese Verzahnung brauchen wir die Netzwerke.
Auch die betroffenen Organisationen fordern eine dauerhafte Förderung der entscheidenden Register. Noch ist das letzte Wort im BMBF nicht gesprochen. Vielleicht werden die Mittel doch noch freigegeben.
Das Ringen um den Bundeshaushalt, das betrifft auch die Forschung an seltenen Erkrankungen. Volkert Wildermuth, vielen Dank für die Recherche auch. Und die große Frage ist dann ja immer, wenn an der einen Stelle nicht gespart wird, wo dann? An vielen Orten in Österreich, in Tschechien, in Polen ist die Lage nach wie vor alles andere als entspannt. Brandenburg und Sachsen bereiten sich auf Überflutungen vor. Und in Hamburg, da sitzt ein Forschungsteam, für das ist die Hochwasserlage am Ende ein ziemlich aktueller Beleg für die Bedeutung der eigenen Arbeit. CLICS heißt das Exzellenzcluster zu Klimawandel und Gesellschaft. Es hat heute Ergebnisse vorgelegt, wie Klimaanpassung gelingen kann, also das Vorbereiten, das Anpassen an extremere Ereignisse. Jan Tolzmann hat mit zwei der Beteiligten für uns gesprochen.
Jochen Marotzke ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. In einem interdisziplinären Team hat er sich genau solche Ereignisse wie der Starkregen aktuell angeschaut.
Das ist so ein Zwitterwesen. Es ist einerseits selten, aber normal, andererseits verschärft gegenüber dem, was früher passiert ist. Die Erwartung ist, das müsste jetzt natürlich nochmal bestätigt werden, wäre genau diese Wetterlage vor 40, 50 Jahren passiert, wäre vermutlich weniger Regen gefallen.
Weil heute durch den globalen Temperaturanstieg die Luft wärmer ist und mehr Feuchte aufnimmt. Für genauere Zahlen, wie sehr der Klimawandel die aktuelle Lage verschärft hat, arbeitet die Initiative World Weather Attribution schon an einer Analyse. In der aktuellen Starkregensituation Südosteuropas sind Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz. Dennoch gibt es Unterschiede. Nicht alle betroffenen Länder hätten sich gleich gut an Starkregenereignisse angepasst, sagt Beate Ratter vom Geografischen Institut der Uni Hamburg.
Nein, in der Beobachtung von hier aus Hamburg, bitte, ich bin nicht vor Ort gewesen, scheint es so, als ob die Österreicher 2-3 Schritte voraus waren. Das Umgehen mit der Katastrophe in Polen ist wirklich ein darauf reagieren und gerade noch eine Art von Risikobewältigung. Manchmal funktioniert es noch ein bisschen, manchmal funktioniert es nicht mehr.
Das macht deutlich, Klimaanpassung ist nicht nur eine technische, sondern auch eine gesellschaftliche und politische Frage. Der Politik allein die Schuld für Untätigkeit in die Schuhe zu schieben, sei falsch. Denn auch die Gesellschaft habe noch nicht ausreichend verinnerlicht, dass sich die Negativfolgen des Klimawandels auch vor der eigenen Haustür abspielen. Fallbeispiel Norddeutschland. Hier beobachten die Forschenden in ihrer Analyse eine gewisse Trägheit. Klimaschutz sei Sturmflutschutz und damit allein Ländersache. Das sei zu kurzsichtig gedacht, denn
bei einem Starkregenereignis oder bei Wasser aus dem Hinterland muss jeder Einzelne aktiv werden. Muss ich meinen Drainagekanal freihalten? Muss ich mein eigenes Haus schützen durch Aufkantungen oder durch zum Beispiel die Anlage von schwammfähigen, aufsaugbaren Flächen?
Und letztere Maßnahme gilt auch für Länder und Bund. Allen Akteuren sollte dabei bewusst sein.
Mit Anpassung kaufen wir uns Zeit. Diese fortschreitenden Auswirkungen des Klimawandels, die haben wir zurzeit nicht im Griff. Und in unserer Studie sagen wir, es muss aber um nachhaltige Anpassungsformen gehen. Mit nachhaltiger Anpassung kaufen wir uns Zukunft.
Österreich etwa hat aus dem schweren Hochwasser im August 2002 in Mitteleuropa dazugelernt. So war es für die aktuelle Situation vorteilhaft, dass entlang von Flüssen Nutzflächen zu Auen renaturiert wurden. Das Problem dabei bringt Jochen Marotzke auf den Punkt.
Ganz platt gesagt, wer muss Flächen hergeben? Und dann sind wir sofort in einer höchst politischen Diskussion. Wie viel ist man bereit zu zahlen? In Geld, in Flächen, in Anstrengung, um sich vor dem Klimawandel zu schützen. Und das sind alles sehr schwierige Diskussionen.
Vor allen Dingen, weil offenbar noch der Trugschluss besteht, dass eine solche Katastrophe nur sehr selten, womöglich alle 100 Jahre auftritt. Für Beate Ratter kommt es deswegen auch darauf an, wie die aktuell betroffenen Länder nach dem Hochwasser reagieren.
Was ganz wichtig ist, ist eine Schadensaufarbeitung, eine Ursachenaufarbeitung und dann die Überlegung, wie können wir uns für das nächste Mal wappnen und nicht denken, das passiert erst in 1000 Jahren. Und das hat Niederösterreich zumindest bis zu einem gewissen Grad wirklich geschafft.
Nachhaltige Klimaanpassung wie Renaturierung sei das Zauberwort. Gleichzeitig müssen auch Klimagase wie CO2 reduziert werden. Denn, das betonen die Forschenden, auch gute Klimaanpassung sei kein Ersatz für Klimaschutz.
Oder anders formuliert, Klimaschutz und Klimaanpassung müssen aus der Gesellschaft heraus ein Thema sein. Jan Tolzmann hat berichtet. Die gehörnte Schlange, Das ist ein Wesen gemalt auf eine Felswand in der Karoo-Region, eine Halbwüste im südlichen Afrika, nordöstlich von Kapstadt. Es ist eine Felswand mit so einigen Tierdarstellungen, aus denen die gehörnte Schlange aber besonders heraussticht. Ein Wesen mit einem länglichen, gepunkteten Leib und aus seinem Maul, da ragen so etwas wie Stoßzähne. Jetzt gibt es eine Spur, worum es sich hier handeln könnte. Dagmar Röhrlich hat sich die Studie für uns angeschaut. Wir sind zusammen hier im Studio. Dagmar, wer hat da welche Spur?
Also Julien Benoit von der Witwatersrand University in Johannesburg, der schlägt vor, dass es sich bei der gehörnten Schlange um einen Dicynodonten handeln könnte.
Dicynodont, das sagt mir erstmal nichts. Was ist das genau?
Das war ein Pflanzenfresser, der vor 201 Millionen Jahren ausgestorben ist und dessen Fossilien sind im Boden von Karoo sehr häufig zu finden, also vergleichsweise häufig zu finden. Die Dicynodonten gehörten zu den Therapsiden, noch ein schönes Fremdwort. Das war eine Gruppe, die früher als säugetierähnliche Reptilien bezeichnet wurde. Und das zeigt auch schon so ungefähr, wo es hingeht. Unter ihnen befinden sich nämlich unsere entfernten Vorfahren. Wenn man jetzt die Fossilien anschaut oder Rekonstruktionen von Dicynodonten, dann hatten die Tiere einen reptilienartigen Körperbau, einen Kopf, der erinnert an eine Schildkröte und dann lange nach unten gebogene Stoßzähne wie so ein Walross. Das waren umgeformte Schneidezähne, die haben sie wahrscheinlich zum Graben benutzt. Die Zeichnung, die passt also eigentlich ganz gut.
Und wie entstand dann diese Felszeichnung?
Die sogenannten Horned Serpent Tafel, die wurde von den San, das ist eine indigene Bevölkerung in Südafrika, die in dieser Gegend lebt, vor mehr als 200 Jahren gemalt. Also irgendwann zwischen 1821 und 1835, das haben Datierungen ergeben. Und das ist mindestens 10 Jahre, bevor die erste wissenschaftliche Beschreibung eines Dicynodonten war, durch einen westlichen Wissenschaftler, und zwar 1845 war das.
Und das heißt, die Menschen da, die haben sich auch schon sehr früh wirklich damit beschäftigt, was früher bei ihnen in der Region gelebt hat.
Genau, so wenn die Forscher recht haben, dann haben die San tatsächlich diese Dicynodonten-Fossilien in ihre Kunst und in ihre Mythologie integriert und überlegt, was könnte das denn gewesen sein. Sie haben also ein Verständnis für Fossilien entwickelt. Sie hätten erkannt, dass die jetzt von Lebewesen stammen, die heute nicht mehr da sind, die aber in der Vergangenheit da gelebt haben, wo sie jetzt wohnen. Und in der westlichen Welt, in Europa, setzte sich diese Erkenntnis erst sehr im 17. und 18. Jahrhundert durch. Bis dahin hatte man Fossilien eher für irgendwelche durch göttliche Kräfte oder rätselhafte Säfte oder irgendwelche kosmischen Strahlen, die Strukturen im Fels schaffen, dafür gehalten. Die Zeichnung, die wäre dann das Ergebnis von einer Art indigenen Paläontologie. Die San hätten also aufgrund ihrer Beobachtung die Fossilien richtig interpretiert als Fossilien und dann in ihre kulturellen Erzählungen einfließen lassen.
Und die San, die haben da solche Mythen.
Ja, hier kommt dann die Geomythologie ins Spiel. Das ist ein Forschungszweig, der betrachtet halt, dass Mythen oder Legenden oft durchaus auf reale geologische beispielsweise Phänomene zurückgehen können. Und die San haben Mythen von großen Tieren. Etwa von, die heißen große Bruten. Das sind irgendwelche großen Tiere, die halt ausgestorben sind und früher dort durch Karoo gelaufen sind. Und ja, auch diese Mythen sind ein Hinweis darauf, dass sie verstanden haben, was sind eigentlich Fossilien. Und die großen Bruten, das waren vielleicht tatsächlich die Dicynodonten, denn das waren, wenn man so will, die Elefanten dieser Zeit. Sie waren 4,5 Meter lang, die größten Arten, und konnten bis zu 9 Tonnen schwer werden.
Und wie ist dann diese Bezeichnung gehörnte Schlange entstanden, also wenn das doch gar keine Schlange ist?
Also das war schlicht und einfach dann die Fehlinterpretation westlicher Wissenschaftler. Die haben nicht verstanden, was sie sahen.
Und die haben sich nach dieser Studie auch erst um einiges später mit der Bedeutung dieses Fossils beschäftigt. Dagmar Röhrlich, vielen Dank für die Erklärung und Einordnung hier. Und damit jetzt an dieser Stelle von Forschung aktuell Zeit für die Wissenschaftsmeldungen, heute mit Magdalena Schmude.
Astronomen haben das bisher längste Paar Radiojets im Kosmos entdeckt. Jets sind kosmische Gasströme, die von schwarzen Löchern ins All geschleudert werden. Die ausgesandte Materie beeinflusst die Entstehung von Galaxien in der Umgebung, weshalb sich die Wissenschaft für sie interessiert. Im Fachmagazin Nature beschreibt ein internationales Forschungsteam jetzt die Entdeckung von einem Jetpaar, das bis zu 23 Millionen Lichtjahre lang ist und damit weit über seine Ursprungsgalaxie hinausreicht. Nach einem Giganten aus der griechischen Mythologie bekamen die Jets den Namen Porphyrion. Bisher waren nur Jets bekannt, die 16 Millionen Lichtjahre weit reichen.
Die Corona-Subvariante XEC ist wohl kein Grund zur Sorge.
Die neue Variante wurde zum ersten Mal im Juni dieses Jahres in Deutschland nachgewiesen. Mittlerweile gibt es mehr als 500 durch Sequenzierung bestätigte Fälle, vor allem in Mitteleuropa. Fachleute schätzen, dass XEC aktuell für rund 10% aller Corona-Infektionen verantwortlich ist. Dabei treten die gleichen Symptome auf wie bei Infektionen mit älteren Varianten. Der neue Virustyp stammt vermutlich von zwei Unterlinien der Omikron-Variante Pirola ab, weist aber im Vergleich dazu nur wenige neue Mutationen auf. Durch einen leichten Übertragungsvorteil gegenüber den bisher dominierenden Varianten könnte XEC im Verlauf des Winters zur häufigsten Corona-Variante werden. Eine neue Infektionswelle erwarten Experten dadurch aber nicht.
Erstmals liegen durchgängige Messdaten zur Strahlenbelastung bei einem Flug zum Mond vor.
Im Rahmen der Artemis-1-Mission hat ein Team vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zwei Messpuppen in einer Raumkapsel zum Mond und zurückgeschickt. Zusätzlich lieferten Detektoren an unterschiedlichen Orten innerhalb des Raumschiffs Informationen darüber, ob sich die Strahlenbelastung dort unterscheidet. In der Fachzeitschrift Nature stellen die Wissenschaftler die Ergebnisse vor. Das Ziel ist es, die Strahlendosis für die Besatzung möglichst gering zu halten. Im stärker abgeschirmten Bereich der Kapsel gelingt das laut der Messungen am besten. Hier maßen die Detektoren während des Flugs eine Belastung von maximal 150 Millisievert. Bei dieser Dosis sind keine Symptome einer akuten Strahlenkrankheit zu erwarten, schreiben die Wissenschaftler. Die weitere Auswertung der Daten soll helfen, in Zukunft noch bessere Schutzkonzepte für bemannte Missionen zum Mond zu entwickeln.
Alte Migräne-Medikamente wirken zum Teil besser als neue.
Bestimmte Triptane, die schon länger gegen Migräne angewandt werden, sind neuen Wirkstoffen häufig überlegen. Das ist das Ergebnis einer Meta-Analyse, die Forschende aus England im British Medical Journal veröffentlicht haben. In die Auswertung flossen Daten von knapp 90.000 Migräne-Betroffenen ein, die meisten davon waren Frauen. Triptane bewirken, dass sich Blutgefäße im Gehirn verengen und verhindern, dass Botenstoffe ausgeschüttet werden, die Schmerzen und Entzündungen fördern. Neue Migräne-Medikamente ähneln in ihrer Wirkweise dagegen stärker entzündungshemmenden Schmerzmitteln wie Paracetamol.
Und die letzte Meldung, unruhige Hintergründe in Videocalls machen besonders müde.
Weil das Gehirn dabei ständig neue Informationen verarbeiten muss, sind Menschen erschöpfter, wenn sie bei Online-Konferenzen vor einem bewegten Videohintergrund sitzen. Das hat ein Wissenschaftsteam aus Singapur herausgefunden. Auch ein verschwommener Hintergrund fordert das Gehirn besonders stark, weil dabei immer wieder einzelne Ausschnitte des Hintergrunds unverzerrt dargestellt werden, was zusätzliche Bildinformationen liefert. Für die Untersuchung wurden mehr als 600 Personen befragt, die an durchschnittlich 3 Tagen in der Woche von zu Hause arbeiten und dabei an Online-Konferenzen teilnehmen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology erschienen.
Sternzeit, 19. September. Live-Ohrfeige für einen Astronomen. Der Astronom Theodor Schmidt-Kahler war in den 80er Jahren einer der Initiatoren des Heidelberger Manifests. In dem als rechtsextremistisch geltenden Text warnten 15 Hochschullehrer vor einer Unterwanderung des deutschen Volkes durch Millionen von Ausländern. Schmidt-Kahler gehörte jahrzehntelang zu den führenden Astronomen Deutschlands. Er leitete das Institut der Uni Bochum. Einige Jahre war er im Vorstand der Astronomischen Gesellschaft bis zu seiner vorzeitigen Abwahl. Im Juli 1982 war Schmidt-Kahler Gast der Live-Sendung Schlag auf Schlag des Bayerischen Rundfunks. Thema war das Ausländerproblem in der Bundesrepublik, wie es in einem Strafbefehl des Amtsgerichts München heißt. Diesen hatte die Journalistin Barbara Friedrich für ihren sehr eigenen Schlag kassiert. Sie war aus dem Zuhörerraum auf das Podium gegangen und hatte während der Diskussion dem Astronomen eine schallende Ohrfeige gegeben. Das erinnert an die berühmte Ohrfeige, die die Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld 14 Jahre zuvor Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger verpasst hatte. Die Äußerungen von Barbara Friedrich, Schmidt-Kahler verbreite faschistische Theorien und sei geistiger Ziehvater des Täters, der kurz zuvor 3 Türken in Nürnberg erschossen hatte, wertete das Münchner Gericht als Beleidigung. Der Journalistin wurde eine Strafzahlung von 6.000 Mark auferlegt. Viele Astronomen waren über die Haltung ihres Kollegen entsetzt und sammelten Geld, um der Journalistin die Strafe zu ersetzen.
Das war es für heute von Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Und zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Unsere neue Folge der Systemfragen heute Abend um 20.10 Uhr. Da geht es um das Liken in den sozialen Medien. Wer entscheidet eigentlich, was ein Like bedeutet? Und heißt das immer Zustimmung?